Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Hervorsehung der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagte er: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm herein, steckten ihn auf einen Hysopstengel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Das ist ein Teil aus der Ostergeschichte, aus Johannes 19, wo heute um den ganzen Erdball vorgelesen wird, die Ostergeschichte, predigt wird, den Kindern erzählt wird, in den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Naja, man könnte sagen, vielleicht ist es eine der bekanntesten Geschichten überhaupt auf dem Menschheitserdball. Vielleicht sogar die bekannteste überhaupt. Ja, es ist Geschichte von diesen von Karfreitag, wo Jesus Christus gekreuzigt worden ist, gegeißelt worden ist, er ist gekrönt worden, er ist ans Kreuz geschlagen worden und für unsere Sünden gestorben, für deine und meine, dass wir nicht ewig verloren müssen, sondern ewig dürfen gerettet sein. Es ist aber eine Geschichte von der Auferstehung vom Sonntagmorgen, wo das Grab leer war, wo Jesus rausgekommen ist durch Kraft Gottes, wo Jesus erweckt worden ist zum Leben. Und darum rufen sich heute alle Christen zu: Jesus lebt. Jesus lebt, er ist nicht tot, er lebt. Der Tod hat ihn nicht festhalten können, sondern er ist auferstanden. Doch nicht ganz immer ist jedem Mensch klar, um was in dieser Geschichte wirklich geht. Folgender Facebook-Post von Manuel Burkhardt beweist das. Er ist Star-Komiker vom Komiker-Duo Divertimento. Und er hat geschrieben: Auch wir mussten heute unseren Kids wieder mal klar machen, dass nicht der Osterhase Geburtstag feiert an Ostern bzw. Karfreitag, sondern wir dem Tod und der Auferstehung des Mannes aus Nazareth gedenken. Worauf sie sich andächtig an zeichnerische Verarbeitung machten. Und das hat dann so ausgesehen. Ja, die Kids, das zeichnet haben, wie Jesus da aussieht. Ich finde es super gelungen, armer Jesus, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus wahrscheinlich etwa so ergangen ist am Kreuz und dass vielleicht zwei, drei Finger dazugekommen sind, wo sie ihm die Nägel reingeschlagen haben. Vielleicht hat sich Jesus wirklich so gefühlt, wie die Kids das da gezeichnet haben. Doch heute Morgen soll es nicht um den Tod von Jesus gehen, es soll um seine Auferstehung gehen. Es soll um das gehen, wo wir feiern, dass Jesus eben lebt. Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum Christen im Neuen Testament, respektive seit 2000 Jahren, nicht den Sabbat feiern, ja, den Tag, wo Jesus tot war, sondern den Sonntagmorgen, wo Jesus auferstanden ist. Es soll also um den Viertag gehen, wo Jesus vom Tod auferstanden ist. Ein Teil aus dieser Geschichte, aus dieser Ostergeschichte, steht im Johannes 20. Ich möchte euch mal 1 bis 18 vorlesen. Am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala, das ist Maria Magdalena, noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, das ist Johannes. Aufgeregt berichteten sie ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da beeilte sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ohne hineinzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher, zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst gekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es hieß, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Inzwischen war auch Maria Magdalena vom Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende, einer am Fußende. »Warum weinst du?«, fragte der Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben«, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, »Warum weinst du? Wen suchst du, Maria?«, hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, »Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen.« Maria sagte Jesus nun. Sie wandte sich um und rief, »Rabuni!« Das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagt, »Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Gehe aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. An dem Sonntagmorgen geht Maria voller Trauer zum Grab und möchte bei ihrem toten Herr sein. Du verstehst, hat sie wie alle anderen noch nicht verstanden. Jesus hat ja noch viel über das geredet, aber sie hat noch nicht verstanden, um was genau soll gehen. Im Lukas-Evangelium geht raus, wenn man die Geschichte dort liest, dass sie nicht allein war, sondern mit zwei oder drei Frauen unterwegs war. Ja, sie vermissen Jesus. Eine von diesen Frauen war auch die Mutter Maria. Vieles scheint irgendwie sinnlos zu sein. Vieles irgendwie hoffnungslos. Alle grossen Pläne, die sie hatten, kann man auch einfach krüdern. In die Tonne werfen. Irgendwie ist die Story gar nicht so aufgegangen oder so ausgegangen, wie man sich das gewünscht hätte. Es hat doch so hoffnungsvoll angefangen. Und jetzt hat die grosse Depression angefangen unter den Nachfolgern von Jesus. Ich könnte mir sagen, alles war wüst und leer gewesen, wie ganz am Anfang von der Erde. Doch dann sieht sie, wo sie herkommt, das Grab ist offen. Der Stein ist weggerollt, das Grab ist offen. Sie schaut rein, sieht Jesus dort nicht liegen und läuft einfach zurück. Sie läuft und denkt, wo ist denn Jesus? Ich muss es den Jüngern erzählen. Es hat irgendjemand gestohlen. Ich muss ihnen sagen, sie müssen mir helfen. Irgendjemand ist sicher für das verantwortlich. Irgendjemand hat Jesus gestohlen. Und irgendjemand muss für das zur Rechenschaft gezogen werden. Unzählige Gedanken sind ihr wahrscheinlich durch den Kopf gegangen, wo sie zurückgelaufen ist zu den Jüngern. Wahrscheinlich sehr schnell. Kennt ihr das? Du suchst etwas oder du gehst noch einmal her und hast das Gefühl, du triffst es an, so wie du das Gefühl hast, müsste es sein. Du kommst her und es ist nicht so, wie du dir das ausgemalt hast. Ich nehme an, das hat jeder von euch auch schon erlebt. Du erwartest etwas und es trifft nicht so ein, wie du das erwartet hast. Und dann fehlt uns oftmals, mindestens mir geht es so, dann fehlt mir oftmals so die richtigen Worte, um dem Ausdruck zu verleihen. Man müsste irgendetwas machen, hat sie wahrscheinlich gedacht, aber was soll ich machen? Ich weiß selber gar nicht, was ich machen soll. Also lernt sie zu den Jüngern. Dort geht sie zu den Jüngern, berichtet das denen, sagt es dem Petrus und dem Johannes. Die zwei gehen schubs, die Bubs rennen zum Grab. Der eine ist schneller als der andere. Und Johannes ist zuerst dort. Petrus kommt auch, sie schauen in das Grab rein, sie laufen beide rein, sie sehen, was dort liegt. Die Tücher liegen dort, zusammengefaltet. Das Schweißtuch, das Jesus um den Kopf hatte. Und Johannes merkt, was passiert ist. Er ist gar nicht gestohlen worden, das macht nicht viel Sinn. Wenn er nämlich gestohlen worden wäre, hätte ja keiner die Leichen ausgepackt und dann als Leichen mitgenommen, sondern die hättest du so eingewickelt, die hättest du eingewickelt mitgenommen. Also was macht es für einen Sinn, dass die Tücher und all das Schweißtuch und so da liegt und dann sogar so schön zusammengefaltet. Irgendetwas anderes muss geschehen sein. Und er versteht, Er versteht, dass Jesus nicht gestohlen worden ist, sondern auferstanden muss sein. Er kann das richtig deuten und glaubt. Spannend ist noch, dass Petrus ebenfalls in die Gruft hineingeht und nicht versteht. Haben Sie das gemerkt? Es ist Johannes, der versteht, der glaubt. Petrus hat genau das Gleiche gesehen, ist zur genau gleichen Zeit, ja, ein bisschen langsamer, nicht ganz so schnell war, aber er sieht genau das Gleiche, er sieht das gleiche Wunder. Er sieht genau das Gleiche und versteht nicht. Warum weist Johannes im Johannesevangelium explizit auf den Aufstand, auf den Umstand hin? Ich glaube, das heisst, das soll uns verdeutlichen, dass Zeichen und Wunder allein den Glauben eben nicht erwecken. Dass Zeichen und Wunder den Glauben allein nicht erwecken. Nur das Sehen, nur das Beobachten, nur in die Gruft hineinschauen, erweckt den Glauben eben nicht. Wunder sind dazu da, dass wir unser Glauben kann bezeugt werden kann. Mehr aber auch nicht. Sie ersparen eben nicht den Glauben nachher auch dran. Sie ersparen eben nicht, dass man nachher an den, der eben Wunder tut, auch glaubt. Nur die simple Existenz von Wunder, wo die wenigsten Menschen bestreiten würden, dass es Wunder gibt, heisst noch nicht, dass man glaubt und versteht. Nur weil man ein Wunder gesehen hat. Beobachten ersetzt die innere Beurteilung eben nicht. Man könnte es auch anders sagen, allzu viele Menschen auf dem Erdball tun das manchmal missdeuten. Man könnte es auch anders sagen, man kann 30 Jahre in eine Kirche gehen. Man kann 30 Jahre ins offene Grab hineinschauen. Man kann 30 Jahre das leere Grab dort sehen, die Leinentücher am Boden sehen und nicht glauben. Und nicht verstehen, nicht begreifen, das geht. Johannes, ein sehr feinfühliger Mann, wie aus dem Evangelium rausgeht, muss wahrscheinlich das beim Niederschreiben vom Evangelium vor Augen gehabt haben, wie es seinem Bruder, dem Petrus, ergangen ist. Vers 8 und 9. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es hieß, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Danach sind sie heimgegangen. Sie sind heimgegangen, wahrscheinlich sogar zum anderen Jünger erzählen, was passiert ist, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben, was sie begriffen haben, was vielleicht auch Johannes und Petrus hätten müssen erklären. Inzwischen, wo die zurückgeht, kommt Maria wieder ans Grab. Wahrscheinlich ist sie länger zusammen gelaufen als die anderen. Vielleicht auch, weil sie sehr, sehr traurig war. Sie hat geweint, bitterlich. Alles hat sie verloren. Selbst das Grab ist leer. Nicht einmal mehr auf dem Friedhof kann sie Jesus nachsehen. Sie sieht das Wunder und begreift es nicht. Doch Gott ist eben Gott. Und wenn wir etwas nicht begreifen, dann hilft er gern nach. Dann tut er gern so ein bisschen nachschupfen, bis wir es begreifen, bis wir daraus kommen. Das ist eben gut so, weil wenn er das nicht machen würde, würde ich heute nicht da stehen und ich glaube auch, ein Teil von euch würde wahrscheinlich heute mir nicht zulassen. Jesus schickt zwei Engel. Die Engel sitzen dort, einen am Fuß, einen am Kopf haben. Und Maria, die das sieht, reagiert nicht so, wenn ich mir das vorstellen würde, wenn Engel auf einmal da sind, leuchtige Gestalten, und dann redet sogar noch, sie redet mit ihr, und sie reagiert einfach und sagt, wo sie gefragt wird, was machst du da? Reagiert sie einfach frisch von der Leber weg, nachdem die Engel mit ihr geredet haben. Vielleicht haben sie sogar mit dem Unterton gefragt, was machst du da? Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, haben sie sogar noch mehr gesagt. Was machst du da? Was suchst du denn lebendig unter den Toten? Also leitet die Antwort schon fast ins Maul, der Engel. Und sie begreift nicht. Sie begreift nicht. Sie sagt einfach, sie haben ihn weggenommen. Sie haben ihn weggebracht. Bei ihr wird etwas sichtbar, bei der Maria, dass es manchmal kann sein kann, dass wir in Situationen Sachen sehen, beurteilen und Emotionen haben. Und wir trotzdem nicht verstehen. Auch das ist möglich. Auch das tun zu viele Menschen manchmal verwechseln miteinander oder missdeuten. Danach sieht sie Jesus. Jesus erscheint ihr, steht nebendran. Sie deutet das und meint, es sei der Gärtner. Ja, der Gärtner, der, der da schaut zu all dem, dass es da schön aussieht und so. Und sie erkennt ihn nicht. Keine Ahnung, wie das passieren kann, dass man Jesus sieht, vorher also um ihn trauert und dann steht er dort und man kennt ihn nicht. Ja, vielleicht weiss ich gleich, wie es passieren kann. Da bist du so ein tiefer Trauer. Du bist geblendet, hast irgendeinen Tunnelblick und du siehst den Wald von lauter Bäumen nicht. Weil es nicht so ist, wie du dir das vorstellst, wünschtest. Die Situation ist so anders. Es ist alles so gekommen in den letzten 3 Tagen, wie es nicht hätte sollen kommen. Ich habe alles verloren. Und sie kennt Jesus nicht. Vielleicht auch der Grund, warum manchmal die naheliegendsten Verstecke und nicht die besten Verstecke die besten sind. Jesus sagt zu ihr, was weinst du, was brüllst du, wen suchst du? Gibt es nicht einfach nur einen Grund zu brüllen momentan und der ist aus Freude und nicht aus Trauer, könnte man vielleicht sagen. Maria, die meint, das sagt der Gärtner, spricht dann an und sagt, hast ihn du genommen? Hast ihn du weggenommen? Wenn ja, dann sag mir, wo du den Herren da hast, ich will ihn holen und wieder da herbringen, wieder in die Gruft hineinlegen, wieder zu den Toten herlegen, ich will ihn wieder dort herlegen, wo ich ihn kann ehren kann, dass mindestens das Grab nicht leer ist. Was für eine Ironie. Sie hat vielleicht auch den gefunden, wo jetzt alles deponiert wird oder platziert wird, wenn man so in der Überforderung ist. Gibt es ja manchmal so Situationen. Also mir geht es manchmal so, dann bist du überfordert, du hast die Situation nicht wahrgenommen, richtig, und nachher kommt jemand und dann ist halt der oder die so. Genau. Es ist noch ganz schön da innen geschrieben, es ist ja nicht ganz so aggressiv da innen geschrieben. Aber vielleicht hat sie gesagt, beantworte mir doch meine Fragen. Los, ich muss wissen, wo er ist. Ich muss wissen, wo er ist. Und was macht Jesus? Er ruft ihren Namen. Er sagt nur Maria. Schnell kommt mir eine Bibelstelle in den Sinn. Aus Jesaja 43, Vers 1. Kennt sie jemanden? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fantastisch. Prophetisch. Prophetischer könnte es kaum sein. Fantastisch, wie das ist. Fürchte dich nicht, steht Jesaja 43, Vers 1. Hab keine Angst. Du musst nicht verzweifeln. Du musst nicht verzweifeln. Ich habe dich errettet. Ich habe gerade das gemacht, was du als Schlimmstes identifiziert hast und seit 3 Tagen trauerst. Es war die Rettung. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mir. Nicht jeder hört den Ruf. Nicht jeder. Aber die, die ihn hören, zu denen sagt Jesus, du gehörst zu mir. Ich glaube, das dürfen wir auch heute Morgen für uns in Anspruch nehmen. Jetzt versteht Maria. Sie versteht. Und ihr hört es wahrscheinlich wie Schuppen vor den Augen. Jetzt. Und wahrscheinlich hast du so Momente gehabt. Wenn man Sachen falsch interpretiert. Und auf einmal verändert sich alles. Und so muss sie ihr ergangen sein. Sie sagt, Rabuni, mein Lehrer, müsst vielleicht eher mit Meister übersetzen als Lehrer oder vielleicht Lehrmeister, weil es ist mindestens genauso viel Lehrer wie Meister, das Wort Rabuni. Und sie sagt vielleicht, Halleluja, er lebt, stürmt auf ihn zu und Jesus sagt, lang mich nicht an, halt mich nicht zurück, fass mich nicht an. Sie, wahrscheinlich völlig aus dem Häuschen, stürmt auf sie zu. Sie, die ja zur Prophetin geworden ist, weil sie das Öl genommen hat und ihr das Haupt und die Füße gesalbt hat. Sie hält ihn zurück und sagt, fass mich nicht an. Jesus sagt, rühr mich nicht an. Denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Warum verhindert Jesus Berührung? Ich glaube nicht, dass es unmöglich gewesen wäre, ihn zu berühren, weil Thomas später hat ja da dürfen in die Hände hineinlangen und hat dürfen in die Seite langen und hat Wunder dürfen gesehen. Also ist es nicht daran gelegen, weil man Auferstehungslieb nicht anlangen darf, weil der nicht dazu befähigt wäre, angelangen zu werden, sondern es muss auch etwas anderem liegen. Es muss auch nicht an der Reinheit liegen irgendwie, weil Thomas ihn später ja anlangen hat dürfen. Nein, Jesus will etwas ganz anderes verdeutlichen. Und ich glaube, etwas ganz, ganz Wichtiges und ganz, ganz Zentrales in der Osterbotschaft. Jesus erkennt eben unser Herz. Und er hat das Maria-Herz, wo ihn so sehr vermisst hat, gesehen und erkennt, was drin steckt. Ostern ist das Fest von der Auferstehung. Und jetzt kommt der springende Punkt. Nicht von der Auferstehung in diese Erde, in das Leben, sondern Ostern ist die feste Auferstehung in die Ewigkeit. Maria hat vielleicht Lazarus vor Augen gehabt. Lazarus, der aus dem Grab rausgelatscht ist und auferweckt worden ist, aber ins Leben. Hier auf der Erde. Versteht ihr? Das ist nicht das Gleiche. Jesus sagt, halt mich nicht zurück. Ich gehe nicht auf die Erde. Ich gehöre in die Ewigkeit. Ein riesiges Wunder hat sie wahrscheinlich vor Augen gehabt. Es ist wieder passiert, wie beim Lazarus. Und ich konnte schon beobachten. Ein riesiges Wunder. Keiner von denen, der wahrscheinlich das Wunder mit dem Lazarus beobachtet hat, hat das vorher schon mal gesehen. Wie die meisten von uns wahrscheinlich auch noch nie jemanden vom Tode wieder zurück erlebt hat oder gesehen hat. Ich nämlich auch nicht. Es ist noch heute wahrscheinlich das Wunder schlechthin, wenn aus etwas Totem etwas Lebendiges wird. Das ist nur die Kardinalsfrage in der Wissenschaft, wenn aus etwas Totem etwas Lebendiges, oder wie wird aus etwas Totem etwas Lebendiges? Wer diese Frage kann beantworten, kommt ganz bestimmt den Nobelpreis über. Weil diese Frage kann die Wissenschaft nicht beantworten, wie aus etwas Totem etwas Lebendiges wird. Doch Ostern ist eben nicht das. Ostern ist viel, viel mehr, als dass einfach aus etwas Totem etwas Lebendiges wird. Ostern ist viel mehr. Ich bin dafür überzeugt, dass Jesus der Maria genau das in dem Moment hat beibringen wollte. Bei Ostern geht es nicht um das Leben da auf der Erde, sondern ums Leben dort. Ums Leben in der Ewigkeit. Jesu Tat am Kreuz ist nicht einfach nur da dazu, da fürs Leben da auf dieser Erde, sondern in erster Linie fürs Leben in der Ewigkeit können zu verbringen und zu ermöglichen. Jesus hat den Tod nicht einfach da auf dieser Erde besiegt, indem er einfach aus dem Grab latscht, sondern für die Ewigkeit, für die Zeit danach. Nein, die Auferstehung handelt nicht von dieser Erde, sondern von der Ewigkeit. Das Ziel der Auferstehung ist nicht die Erde, sondern der Himmel. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, um Ostern zu verstehen. Allzu schnell verwechseln wir das. Gerade bei dieser Dynamik, die sich da ja auftut. Damit wird das Leben nach dem Leben da auf der Erde nicht einfach passé sein, wie ganz viele Menschen dich das wünschen vielleicht oder vorstellen. Nein, damit beginnt mit Ostern die Ewigkeit. Das, was so schwer fassbar ist. Mit anderen Worten sagt Jesus zu Maria, du hast mich nicht verloren, weder auf dieser Erde noch in der Ewigkeit. Ich bin nicht einfach vom Tod erweckt worden wie Lazarus, ich bin in die Ewigkeit erweckt worden. Ich gehöre nicht in erster Linie auf die Erde. Aber wenn das toll ist, da auf dieser Erde und gerade jetzt mit Maria zu reden, ich gehöre in erster Linie Gott. Mein Leben bedeutet eben so viel mehr. Wir Menschen nehmen manchmal das Leben auf dieser Erde zu wichtig, zu schnell, zu wichtig. Und ich gehöre auch dazu. Zu schnell tun wir das Leben, also die paar Jahre hier auf dieser Erde, überinterpretieren. Mit unseren Möglichkeiten. Im Anbetracht von der Ewigkeit. Klimadebatte zum Beispiel. Ich finde es auch gut, dass man sich einsetzt für das Klima und für unsere Erde. Ich finde es auch gut, dass man nicht einfach Raubbau betreibt an unserer Erde. Finde ich alles auch richtig. Aber das zeigt, wie sehr diesseits bezogen wir Menschen sind. Oder zum Beispiel das Beispiel, das du erwähnt hast mit der Notre Dame. Innerhalb von 48 Stunden sind 1 Milliarde Franken gespendet worden. 1 Milliarde für ein Gebäude. Wenn die UNICEF oder irgendein Hilfswerk für Menschen Geld sammelt, würde ich mal sehen, wie in 48 Stunden 1 Milliarde zusammenkommt. Jesus hat Maria nicht verboten, ihn anzulangen, weil er das nicht wollte. Oder weil er nicht damit umgehen kann, sondern weil er ihn verdeutlichen und klar machen, dass Jesus die Ewigkeit für uns als Menschen ermöglicht hat, die Ewigkeit bei ihm zu verbringen, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart dürfen, die Ewigkeit zu verbringen. Ja, die Welt ist an Ostern aus den Angeln gehoben worden. Es geht nicht ums Diesseits in erster Linie, sondern ums Jenseits. Die Ewigkeit ist offenbar worden, könnte man vielleicht auch sagen. Es ist offenbar worden, was es bedeutet, die Ewigkeit bei Jesus, bei Gott können zu verbringen. Ostern bedeutet Leben in Ewigkeit. Ich könnte es aber anders sagen. An Ostern entscheidet sich einfach alles. Schlichtweg alles. Auch darum ist es wahrscheinlich der Höhepunkt von allen christlichen Festen oder vom christlichen Leben. Und vielleicht ist es gerade darum auch Jesus eben so gegangen, wie auf dem Bild, wie es eben um alles gegangen ist. An der Kreuzigung oder der Auferstehung entscheidet sich alles. Am gefüllten Kreuz und am leeren Kreuz. Halleluja. Jesus lebt. Halleluja. Amen.